Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen.
Hallo und herzlich willkommen zur 233. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und normalerweise verkosten wir jede Woche einen Wein, dabei weiß der eine nicht, was die andere mitgebracht hat oder umgekehrt. Und du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glasl gehabt haben.
Natürlich, wir waren ja unterwegs in Südtirol und haben mit der lieben Maria Niedrist vom Weingut Niedrist geplaudert. Und wir haben Chardonnay getrunken. Genauer gesagt, Penta 2023 haben wir im Glasl gehabt. Und dazu haben wir die Geschichte gehört, wie der Ignaz und die Elisabeth, also die Eltern von der Maria und von ihrem Bruder Johannes, das ganze Weingut aufgebaut haben, warum der Ignaz immer schon ganz viele eigene Ideen auch gehabt hat und wie ihm heute die Maria und der Johannes das Weingut der Eltern weiterführen, eingestiegen sind, gemeinsam mit einer weiterführen. Und ja, war eine sehr, sehr schöne Folge.
Ja,
und der Abschluss
Setting
unserer Südtirol-Tour.
Stimmt, Setting sowieso und das herrlich. Setting, das muss ich nochmal hervorstreichen, war absolut großartig. Ne? Wir sind da unten im kleinen Barrique-Keller gesessen, im ältesten Teil dieses eh schon sehr, sehr alten Gebäudes, was 400, 500 Jahre alt mindestens. Ne?
Ja.
Und das ist schon echt eine coole Atmosphäre, wenn man da unten drinnen sitzt.
Ja, das war eigentlich die perfekte Podcast-Atmosphäre.
Stimmt.
Ein bisschen kühl.
Aber ja, am Schluss war es dann vielleicht ein bisschen kalt, aber ansonsten war das herrlich.
Yes.
Und heute haben wir mal wieder eine reguläre Folge und du hast mir hier ein Glas hingestellt.
Zumindest jetzt, einigermaßen regulär.
Genau, jetzt hast du so ein bisschen mit dem Kopf beidelt, wie ich gesagt habe, reguläre Folge. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, aber Fakt ist, ich habe da jetzt ein Glas stehen.
Richtig. Nein, ich habe deswegen mit dem Kopf ein bisschen gewackelt, weil ich finde, regulär ist an der Folge relativ wenig, insofern, dass wir ein bisschen mit Erkrankungen kämpfen.
Falls es nicht hört, ich bin wirklich hier. Das mache ich nur aus Liebe zu euch, meine Freunde.
Katie ist hier. Unsere Podcast-Gästin, die wir eigentlich gehabt haben, ist leider auch erkrankt ausgefallen.
Es sind halt einfach gerade alle kaputt und wie schon gesagt, ich verstehe es sehr, sehr gut, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber wir machen das. Danke, Michi, dass du da diesen Wein jetzt ganz, ganz, ganz kurzfristig nämlich
deswegen
organisiert
ich sagen,
hast.
Es war alles ein bisschen last minute, aber
es ist gut
es geht
funktioniert.
Aus.
Irgendwie hast du das geschafft.
Yes.
Gut, wir haben hier goldgelb im Glas.
Ja.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr dunkelgold nehme ich ja wirklich. Ne? Also das verdient schon seine goldgelbe Farbe. Und es schaut mir ja fast so an, also wenn ich jetzt so Richtung Bubbles gehen würde vielleicht.
Ja, ja, es hat schon ein bisschen so Bubbles drin, aber man sieht
Bubbles schon
so
ein bisschen
so
ganz
stark,
genau, dann würde ich fast Richtung irgendwas weiß gepresstes Rotes gehen da. Ne? Also das ist das vielleicht sogar richtige
erste
Richtung.
Erste Tipps sind raus, sehr gut.
Toll, sehr gut.
Die Nase ist einfach geil.
Nase ist absolut großartig, sowas haut mir natürlich Firi.
Ja, ja,
auch an
das,
Tagen,
das hilft da.
Auch an Tagen, wo ich vielleicht ein bisschen fertiger bin, wenn dann sowas, ne? Du hast in der Nase eine mega, mega schöne Würzigkeit, du hast in der Nase natürlich eine mega schöne Kalkigkeit drinnen, finde ich. Also voll dieses Steinmehl-Thema, nicht
voll.
Nur, aber auch. Wir sind wirklich
Steinmehl,
der Würze.
Voll diese helle Würze, ja.
Genau, also voll dieses, also nichts Richtung Pfeffer, sondern sehr Richtung kräutrig, sehr Richtung hell, sehr Richtung fein.
Mhm.
Und dann hast du ein bisschen was Apfelschaliges dabei.
Voll.
Also
ich finde so
sehr,
richtig rote Apfelschale.
Genau. Sehr einladend das Ganze, ne? Sehr holsam.
Sehr offen auch, finde ich, insgesamt.
Ja, vielleicht meine ich das mit holsam.
Ja.
Aber genau das, ja, es lädt sehr ein hier.
Das kommt ja schon so richtig entgegen gleich. Du hast so feine, nussige Würze auch drunter, aber nur ganz, ganz fein, finde ich.
Sehr, sehr schön. Ich nehme mal einen Schluck davon.
Yes.
Mhm. Das ist ziemlich so, wie sie sich präsentiert, in der Nase, auch am Gaumen dann weiter.
Korrekt.
Mhm. Du hast wieder diese schöne Würzigkeit, extrem geradlinig, extrem trocken. Von der Aromatik her ein bisschen offener.
Ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Diese Kombination macht es in dem Fall wirklich. Sehr, sehr schön.
Insgesamt halt, wir haben es eh schon angesprochen, man sieht die Bubbles gar nicht so stark. Es ist ja insgesamt sehr weinig, das Ganze.
Es ist ultra weinig.
Ja.
Also wenn es weinige Champagner gibt, das ist definitiv
genau,
einer
das
davon.
Genau, das ist es, ja. Voll. Und halt schiebt so richtig durch, hat aber am Anfang wirklich diese Saftigkeit von diesem, auch wieder so dieses Apfelschalen-Thema und da diese richtig schönen Soft. Und dann zirkt es aber mit einer so einer Säure dadurch. Richtig schön. Mhm. Aber trotzdem nie irgendwie so übergriffig.
Nein.
Also
nichts Aggressives.
Ja.
Genau, nichts Aggressives da dran. Das bleibt weiterhin einladend. Auch wenn es saukarg ist.
Es ist voll karg, ja.
Also
voll.
Hier Kargheit, ja. Aber durch eben diese Offenheit, durch eben dieses doch Saftige. Es bringt einfach
voll.
So ein bisschen was Saftiges ein, dieses ganze Apfelschalenthema und so weiter. Und auch dieses Kräuterthema ist überhaupt nicht angriffig, sondern das zieht sich dann extrem lang weiter.
Ja.
Also das habe ich jetzt gemerkt, während ich da geredet habe.
Voll.
Das ist unendlich quasi am Gaumen.
Gerade diese Kräutrigkeit fährt da immer weiter und weiter und weiter.
Und es wird nach hinten hin natürlich gerade, aber es wird nicht dünn in irgendeiner Form, das schätze ich sehr.
Und das fällt auch nicht zusammen.
Nein,
wirklich nicht. Es bleibt einfach stehen und fährt einfach weiter. Mhm. Und auch dieses Apfelschalige, aber dann wirklich nur mehr die Schalen, gar nicht mehr dieses Fruchtfleisch, was dann am Anfang dran klebt, quasi, sondern wirklich hinten nur mehr diese Schalen, das bleibt auch noch ewig, finde ich.
Ja, genau. Eben so ein bisschen mit diesem leicht oxidierten Apfelschalentouch, das passt perfekt da rein, ohne in irgendeiner Form überbordend oxidiert zu sein. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber es macht sie einfach insgesamt sehr, sehr gut. Also es macht einfach auch Spaß am Gaumen. Das ist aber was du definitiv mehr als ein Glasl trinken kannst davon. Das ist wahrscheinlich sogar sehr, sehr schnell weg.
Ja, einfach weil es rinnt. Die Flaschen ist in einer halben Stunde leer, glaube ich. Ja.
Absolut. Ist auch, also kommt einfach extrem elegant daher. Sehr, sehr feingliedrig und macht dann halt trotzdem mit diesem Soft auf, der für diesen Trinkfluss sorgt. Also das hat Spannung, das hat Eleganz, das ist cool, das macht mir recht viel Spaß. Ja, und Bubbles, was das eh, schaut sowieso nicht.
Ja.
Wenn ich es positionieren würde, also auch das, was ich am Gaumen so ein bisschen spüre, macht alles Sinn für mich, dass das irgendwas zumindest einen roten Anteil drinnen hat, der eben kurz gepresst ist. Aber nichts super Intensives, also wirklich, wenn dann Blanc de Noir, nur Anteil davon tatsächlich. Also es muss nicht komplett sein. Mit dieser Kräutrigkeit und so weiter gibt es manchmal ein bisschen dieses Meunier-Vibe-Thema natürlich. Aber es ist, wenn dann, sehr, sehr, sehr feiner Meunier, weil Meunier kann dann mal am Arsch gern mit der Würze. Ne?
Richtig.
Und das habe ich da halt gar nicht. Das heißt, das muss natürlich nicht sein.
Es hat einen Teil Meunier.
Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Und was haben wir dann dazu als Partner? Haben wir da ein bisschen Chardy dabei?
Nope.
Haben wir Pinot dabei?
Yes.
Hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
80% Pinot, 20% Meunier.
Okay. Dann haben wir einfach sehr, sehr schönen Pinot da drin. Hat auch nichts von der Fülligkeit, die du manchmal hast, wenn du ein bisschen einen braderen Pinot da reinkriegst. Das hat es überhaupt gar nicht. Sehr, sehr geradlinig. Cooles Ding. Ich hätte es jetzt einmal grundsätzlich definitiv in die Champagne gesteckt.
Wohin? Weil ich meine, in der Champagne kennst du ja schon ein bisschen aus, jetzt muss ich dich da weiter challengen.
Natürlich. Das ist schon sehr moderne Champagne. Wenn es Champagne ist, das muss übrigens nicht sein. Aber wenn es Champagne ist, dann ist es sehr, sehr moderne Champagne. Auch mit diesem Meunier-Anteil gespült und so weiter und so fort. Und dann trotzdem relativ viel vom klassischen Pinot da drinnen. Und das halt 0% klassisch ausgebaut. Ich habe keinen einzelnen Produzenten, der jetzt sofort in mein inneres Auge kommt, aber ehrlich gesagt, ich bin halt hier für solche großen Sprünge, das schaffen wir halt nicht. Es kann halt irgendwas Côte d'Ivoire-artiges sein natürlich, weil da haben wir diese ganzen experimentelleren Geschichten drinnen, da haben wir auch sehr viele Ecken, die halt sehr, sehr gut mit Pinot Noir umgehen können da unten. Ansonsten, du ganz ehrlich, kann auch Vallée de la Marne, da hätte man mehr Meunier wahrscheinlich drinnen, das war so der Klassiker, aber da gibt es auch genug. Erzähl mal ein bisschen was davon, bitte.
Es ist natürlich nicht Champagne, das war zu einfach. Aber es hat was mit der Champagne zu tun, deswegen wollte ich dich da ein bisschen weiter erzählen lassen. Und das, wir kommen in unserer Geschichte schon an die Côte d'Ivoire.
Ah, sehr gut. Das heißt, wir haben eher irgendwas, was in Deutschland gemacht worden ist.
Richtig.
Das heißt, wir haben da Christmann Kaufmann im Glas, oder was?
Christmann Kaufmann im Glas wäre toll. Ist nicht Christmann Kaufmann, aber Winzerin, Winzer wird sie freuen.
Ja, also das würde ich ja noch schon zuschreiben. Ich kenne nicht alle neuen Sachen, ist immer sehr elegant. Das war halt dann so ein bisschen eine lockerere Geschichte von Erna, aber würde ich schon nehmen.
Ich glaube, dass du das gar nicht kennst.
Ah, spannend.
Ich glaube, dass du das Weingut noch nicht am Schirm hast.
Perfekt,
klär mich auf. Weil ich habe das auch gar nicht am Schirm. Wir sind in Deutschland, wir sind in Franken.
Aha.
Ja. Aber es ist kein Silvaner. Ne?
Nein, ich hätte aber nicht auf Silvaner getippt, natürlich.
Ja. Franken-Silvaner.
Aber Franken, wer macht denn da Sprudel?
Blanc de Noir 2021, also 21. der Jahrgang und damit auch der erste Jahrgang dieses Weinguts.
Gut, dann kenne ich es wahrscheinlich auch.
Und zwar nennt sich das Ganze Brüder von Agris.
Na.
Perfekt.
Sehr,
genauso,
sehr cool.
Genauso muss das sein.
Cool.
Wir sind in Michelbach-Alzenau. Und das ist quasi echt der nordwestlichste Zipfel von Franken.
Mhm.
Also wir sind da näher an Frankfurt am Main dran als an Würzburg. Also wir sind wirklich dann da, wo das so, macht das so ein paar Schleifen da der Main entlang. Und wir sind da ganz oben, letzte nordwestlichste Ecke. Und der Benedikt von Agris, mit dem ich im Vorfeld telefoniert habe und der einer der beiden Brüder ist, hat gemeint, die Leute checken gar nicht, dass bei einer eigentlich wirklich Wein gibt. Also das hat man wirklich gar nicht am Schirm.
Hätte ich auch nicht am Schirm gehabt, da oben.
Ah, sehr schön. Jedenfalls Schaumwein im Glas, Blanc de Noir 2021, 80% Pinot und 20% Meunier, habe ich da eh schon erzählt. Mhm. Und es kommt deswegen auch ein bisschen diese Oxidation, diese Offenheit, diese Nussigkeit, diese Leichte außer, weil wir da auch noch ein bisschen was vom Grundwein und der Flora gehabt haben.
Ah, macht Sinn.
Ja, ja. Mhm. Bevor wir jetzt aber den Wein fertig diskutieren, müssen wir mal die Geschichte der Brüder von Agris erzählen. Und ich habe eben mit dem Benedikt von Agris im Vorfeld der Folge, sage ich, normalerweise telefoniert. Diesmal war es heute Freitag früh.
Heute früh.
Also danke für die Kurzfristigkeit an dieser Stelle. Und der Benedikt und der Gregor kommen weder von einem Weingut, noch haben sie irgendwas mit Wein am Hut.
Gute Leistung.
Naja, sie sind in dieser Region, in Michelbach aufgewachsen. Da ist schon Weinbau rundherum. Also es gibt schon, das kennt aber eben kaum wer. Es gibt zum Beispiel den Apostelgarten, das ist ein Weingarten, steilen, glimmerschiefer Hang. Also wir sind da auf Schiefer, nicht auf Kalk.
Hätte ich nicht erwartet.
Yes. Eben auch für Franken untypisch, ne, weil wir haben ja sonst immer Kalk, Käuper, Buntsandstein in Franken. Da haben wir ganz viel Schiefer und der Apostelgarten ist heute da VDB große Lage und steht sogar unter Denkmalschutz. Also Wein ist da schon ein Thema, aber halt eher wirklich was Regionales, was nicht wahnsinnig weit nach außen geht. Das kennen wir in Franken eh insgesamt. Das ist nochmal quasi noch schlimmer.
Nur lokaler.
Blöd gesagt, ja. Und es gibt halt vor allem Riesling, ne, weil Schiefer und Riesling, das passt halt.
Ja, klar.
Entsprechend ist es auch nicht wahnsinnig typisch, dass wir da jetzt Schaumwein machen oder dass wir da Burgunderswarte
machen. Nein, es ist jetzt nicht 100% einleuchtend. Ich meine, wenn ich das im Glas habe, ist es einleuchtend.
Voll.
Aber bis dahin musst du mal kommen.
Richtig, bis dahin hat sich auch einiges getan. So wie es der Benedikt selber formuliert, in seinem ersten Leben hat er Umweltingenieurswesen studiert.
Aha.
Also schon immer was mit diesem Naturthema irgendwo zu tun gehabt. Aber halt Umweltingenieurswesen ist jetzt nicht so das klassische handwerkliche Naturberuf. Klassisches technisches Studium halt. Und hat immer im Ort daheim ein Praktikum gemacht oder nebenbei gearbeitet, damit er sich halt das Studium finanziert. Und da hat er halt bei einem Weinbaubetrieb gearbeitet, weil sie dachte, ja gut, das gibt es da bei uns, da kann ich ein bisschen Kohle verdienen. Also ohne jetzt Hintergedanken, dass ihm das wirklich interessiert, ohne dass er schon irgendwie Vorinteresse hätte, ohne dass irgendwie eben die Weinbaufamilie im Hintergrund gibt oder sonst was, sondern einfach nur zum Geld verdienen. Er hat aber recht schnell gemerkt, das ist schon leiwand, was er da nebenbei macht. Das taugt ihm irgendwie. Dieses Weinthema ist schon spannend. Und hat sein Studium abgeschlossen und hat danach gesagt, arbeiten werde ich in dem Bereich nie.
Ah, stark.
Und er wollte eigentlich eben irgendwas mit Weinbau machen und hat dann mit damals 25 gesagt, passt, ich mache jetzt meine Lehre im Weinbau. Das fertige Studium eben links liegen lassen, fertig gemacht, damit wir halt was haben. Und hat dann zuerst ein Praktikum gemacht und hat sich dann aber gleich mal einen Ausbildungsbetrieb gesucht.
Cool, also wirklich von vorne nochmal gestartet.
Ja, ja, stark. Also wirklich wieder von null, deswegen auch erstes Leben, zweites Leben quasi. Mhm. Und nachdem er eben aus Franken ist und man dann natürlich die Ausbildung auch in Franken machen will, bei einem Betrieb, wo man weiß, dass das passt, da kann ich was lernen, ne? Ist er zu einem Weingut gegangen, das sich selber rühmt als der größte Silvaner-Betrieb der Welt. Das Weingut heißt Julius Spital, Weingut Julius Spital in Würzburg. Wirklich ein sehr, sehr großer, klassischer Betrieb.
Mhm.
Und das zeigt also ein bisschen, dass der Benedikt zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung vom Weinbau gehabt hat. Also der war nicht in der Weinbubble schon drin, der hat noch nicht spannend getrunken oder sonst was. Er sagt auch selber, während dem Studium hat er halt Bier getrunken und eben halt nebenbei in dem Bereich gearbeitet, aber ihm hat nicht das Produkt fasziniert, sondern am Anfang eher halt einmal diese Arbeit.
Spannend, das ist ein interessanter Zugang. Ja, beim Normalfall hast du eher, Produkt ist cool, ich würde eigentlich jetzt das auch machen.
Voll.
Und nicht so dieses, oh, Handwerk ist cool, Produkt eh.
Nein, es war vielmehr dieses Arbeiten in der Natur und dieses handwerkliche Thema bei ihm. Und er hat halt echt, ja, sonst null Berührungspunkte irgendwie mit Feinwein oder so gehabt. Er hat nur gesagt, ja, er hat halt gewusst, er will nicht das, was er jetzt da studiert, also diese Umweltingenieurswesen-Thematik, dass er da halt dann irgendwie in einem Planungsbüro oder in einem Labor sitzt, hat ihm halt nicht interessiert. Das hat er halt dann irgendwann gemerkt. Und er beginnt also seine verkürzte Ausbildung dort, weil du kannst dir da zumindest das eine Jahr sparen und musst nur 2 Jahre machen durch die Matura. Und ist dort natürlich nicht der einzige Lehrling, ne? Das ist ein riesiger Betrieb, die haben damals irgendwelche 180 Hektar oder so. Also richtig, richtig groß. Aber er hat gesagt, er war der mit Abstand am wenigsten Vorwissen gehabt hat.
Ja, ja.
Und natürlich auch mit Abstand der älteste war. Also schon sehr ungewohnt. Auch der generelle Umstieg, hat er gesagt, war extrem ungewohnt halt von jetzt Student und du kannst gemütlich ausschlafen und dann schaust du vielleicht einmal eine Vorlesung an oder gehst einmal wohin, zu jetzt bestimmt die Natur, was du machst. Und wenn die Natur sagt, jetzt braucht es was, dann musst du hackeln und da hast du aufstehen dafür und so. Also es war schon heavy am Anfang und auch richtig hackeln.
Halt. Ja, das glaube ich schon.
Aber mit den jüngeren Kollegen hat er gesagt, ist das eigentlich super gewesen, weil die haben halt alle Vorwissen gehabt. Ne? Die haben halt alle irgendwie schon aus einem Weinbaubetrieb außer das gemacht. Die waren natürlich in einer komplett anderen Lebensphase, das sagt er schon auch. Aber es war halt interessant, weil die halt einfach was gewusst haben. Er hat teilweise halt total depperte Fragen unter Anführungszeichen gestellt, weil er hat sich ja gar nicht ausgekannt. Ne? Der hat dort einen Traktor fahren gelernt und solche Sachen. Das haben die anderen natürlich schon gekannt.
Wächst damit auf, ja.
Ja. Aber für ihn war das halt auch ganz gut insgesamt dann, dass das halt so ein großer Betrieb war und so schon halt traditionell, dass er halt echt diese Basics einmal gelernt hat, weil das hat er ja gar nicht gehabt. Und der hat ihm gesagt, von Traktorfahren bis Tankreinigen hat er da halt von null weg wirklich alles gelernt. Und auch wenn er manchmal für einen Lehrer gehalten worden ist in der Berufsschule, die Zeit hat ihn halt sehr geprägt, sagt er, und auch komplett verändert, weil er hat halt da wirklich erst einmal verstehen müssen, wie dieses Arbeiten mit der Natur und angepasst an die Natur auch funktioniert. Und er hat gesagt, seitdem hat sich sein Leben wirklich komplett verändert. Er redet halt jetzt nur mehr über Wein. Also da hat wirklich diese ja, anfängliche Leidenschaft oder dieser erste Drive, den er da irgendwie in dem Praktikum nebenbei und in dem Arbeiten während dem Studium gespürt hat, da ist das halt wirklich dann zu einer Leidenschaft gereift und wirklich groß geworden. Und der nächste logische Schritt, jetzt wo er langsam in diese wirkliche Weinwelt reinkommt, ist natürlich, gerade wenn du schon mal studiert hast,
Geisenheim.
Eh klar. Er hat dann in Geisenheim direkt auch begonnen, nach dem Abschluss der Lehre, ist nochmal für ein Praktikum in den Rheingau zum Weingut von Oettinger. Der Benedikt hat gesagt, das ist über einen Kollegen in Geisenheim gegangen, der hat ihm das damals vermittelt und er hat gemeint, das ist vor allem um das Geld gegangen, das er dort verdient hat. Das war jetzt der weintechnisch nicht hundertprozentig seins, da ist ihm auch nicht so viel hängen geblieben. Komplett Fokus auf Riesling, was natürlich schon auch nicht blöd war jetzt, da, regionstechnisch, weil halt bei einer daheim Schiefer und Riesling.
Klar.
Gleichzeitig hat er auch gesagt, also er war damals schon auf dem Ding so, Hauptsache nicht heim. Also weil Franken und Dings, also da war gar kein Interesse da und auch gar keine Überlegung. Er hat noch nicht einmal gewusst, was er eigentlich langfristig einmal tun will. Und hat das dann eben gemacht, dann Geisenheim so richtig eingestartet, viel probieren, viel verschiedene Sachen auch trinken und verkosten, immer weiter rein in die Bubble und dann kommt Corona.
Mm.
Und damit natürlich alles, was irgendwie an Motivation da ist, ist natürlich weg, weil
ja, klar.
Da gerade am Anfang, auf einmal Fernstudium, das alles, was spannend ist an Geisenheim, nämlich dieses gemeinsam verkosten, Leute kennenlernen, fällt alles weg. Und da war für ihn halt auch einfach die Luft ein bisschen draußen. Und er hat sich dann gedacht, bevor ich jetzt da irgendwie weiter tue, so halbert, mache ich lieber was Praktisches, arbeite lieber, schaue mir lieber irgendwas an, wo ich wieder wirklich was lernen kann, ohne dass ich nur in dieser Theorie da versumpfe, ohne Zugang. Das ist mir zu komisch, ich mache einmal Pause. Hat quasi das Geisenheim-Studium auf Pause gestellt.
Ah.
Und hat dann geschaut, was es gibt. Er hat damals in Mainz gewohnt, passend für Geisenheim quasi. Aber hat halt dann geschaut, wo gibt es was in der Nähe, nicht allzu weit weg. Hat dann einen Job ausgeschrieben gefunden, Außenbetrieb, Vollzeit, knapp 50 Kilometer südlich von Mainz. Also ich dachte, Leihwand. Und das Ganze war beim Sekthaus Raumland.
Ah, da kommt der Sekt ins Spiel.
Da kommt der Sekt das erste Mal ins Spiel. Ich habe natürlich in Benedikt auch sofort gefragt, okay, war das schon deine Idee quasi, wie du die Anzeige gesehen hast, Raumland, so, ja passt, ich wollte sowieso schon immer Schaumwein. Und er hat gesagt, nein, eigentlich gar nicht. Er hat schon ganz gern Sekt getrunken. Vor allem angefixt, weil ihm der Ausbilder im Juliusspital einmal ein Rosé von Grisley geschenkt hat.
Ah.
Also das hat ihm das erste Mal so richtig abgeholt in dieser Schaumweinwelt. Aber jetzt wirklich so, dass er absichtlich zu Raumland gegangen war, wegen dem Schaumwein-Thema, eigentlich gar nicht. Das hat sich einfach ergeben wegen dieser Stelle, wegen dieser Nähe auch zu Mainz, hat er gesagt. Also das war einfach praktisch für ihn. Und er ist dort halt hin, hat mit dem Volker Raumland gequatscht und das hat passt und hat das halt dann gemacht und war da wirklich fast ein Jahr bei Raumland. Hat dort mitgearbeitet, also wirklich Vollzeitarbeit, nicht nur Praktikum. Und Außenbetrieb in der Natur, im Weingarten arbeiten, in der Natur draußen sein, das hat ihm halt richtig getaugt. Und er hat gesagt, die Zeit war richtig spannend, vor allem eben dieses, wie lange arbeiten die schon so auf höchste Qualität? Wie lange verfolgen die schon das Thema langes Hefelager? Wie viel in die Tiefe geht das schon? Also das hat ihn vor allem fasziniert, wie viel Know-how und wie weit die eigentlich immer vorne waren gegenüber alle anderen Betriebe, was wir in Deutschland so haben. Und auch das Thema, dass die halt biologisch arbeiten und wie lange die das wieder schon verfolgen, waren einfach so Punkte, wo er gesagt hat, das hat einem schon fasziniert und das hat er schon extrem genossen dort. Gleichzeitig war es halt so viel hocken. Also er hat gesagt, in der Zeit, da ist gerade extrem viel passiert, da war extrem viel Umstellung innerhalb des Weinguts quasi oder des Sekthauses richtigerweise, sind gerade die Töchter zurück reingekommen und haben angefangen mitzuarbeiten. So.
Ja.
Und da war einfach echt richtig viel los, eine super spannende Phase, aber halt, er hat gesagt, da ist richtig kackelt worden. Und wie dann die Töchter wirklich eingestiegen sind, das war circa am Ende dieses Jahres und da war für ihn dann auch klar, okay, es ist in dem Team nicht mehr 100% Platz für seine Position. Da ändert sich jetzt gerade viel. Und er hat das aber auch gar nicht negativ beschrieben, sondern hat gesagt, das war für ihn halt so der Punkt, wo er gemerkt hat, okay, passt, next step, was mache ich als nächstes? Und nachdem das Thema Geisenheim eigentlich passé war, hat er das Studium auch nie wieder begonnen.
Also
er hat das nicht nur passiert, sondern er hat es eigentlich einfach dann lassen. Und hat dann überlegt, ja passt, was machen wir? Gerade das Thema Schaumwein ist halt jetzt wirklich noch spannender geworden. Wo geht man in Deutschland oder in Österreich hin, wenn man sich in Richtung Schaumwein noch mehr vertiefen will?
Hm.
Richtig, man geht zu Champagne Characters.
Ah.
Wer ist zu Champagne Characters gegangen, also als Kunde?
Wirklich?
Ist zu Nicola Neumann gegangen, die haben wir in Sonderfolge S03 im März 2024 auch schon bei uns zu Gast
gehabt. Genau, und da hat er sich einfach durchverkostet, oder was?
Er hat sich mal alles Mögliche gekauft, hat sich alles Mögliche durchverkostet und hat dann auch die Nicola selber getroffen und hat die Nicola gefragt, du, ich würde gerne ein Praktikum in der Champagne machen. Was kannst man empfehlen oder kannst man da irgendwie einen Zugang schaffen? Geht da irgendwas? Und er hat gesagt, für ihn war halt wichtig, es muss biologisch sein, also mindestens bio, biodünn.
War für ihn schon von Anfang an klar, dass er das am meisten interessant findet?
Ja, also er hat gesagt, einerseits war das für ihn aus seiner Grundnaturthematik, also er hat selber gesagt, er war immer schon bei den Pfadfindern, sondern der war schon immer ein naturverbundener Mensch so irgendwo und auch als Family insgesamt. Und dann im Raumland das Bio-Thema war auch wieder, es geht nicht ohne. Und zu dem Zeitpunkt war für ihn schon so, dass er gesagt hat, es muss eigentlich Bio sein, alles andere interessiert mich nicht, auch von dem, was er getrunken hat. Er hat gesagt, alles, was er dann verkostet hat, was ihm geschmeckt hat, das war immer mindestens Bio. Die Sachen haben ihm immer am meisten abgeholt und das waren für ihn immer die größten Sachen. Deswegen hat er gesagt, nein, Bio muss sein. Er möchte aber was Handwerkliches, was Kleines, Familiäres. Und was, wo halt gerade wirklich Spannung dran ist. Weil er halt gesagt hat, im Vergleich zu Raumland, das ja schon ein großer Betrieb ist, ne? Das ist schon ein riesen Sekthaus, er will irgendwas wirklich Kleines, Familienbetrieb und fertig. Und die Nicola, wie wir es kennen, hat natürlich gesagt, ja sicher, check ich da schon. Und hat einmal ein paar Leute gefragt und hat einmal aus ihrem Sortiment halt ein bisschen nachgefragt. Und gemeldet hat sich ein Weingut an der Côte de Bar, deswegen habe ich vorher gemeint, wir kommen da schon einmal hin.
Sehr gut.
Und zwar hat sich die Dominique Moreau von Marie Coutin gemeldet.
Oh, cool.
Ja, ja. Und der Benedikt ist also nach Polissot an der Côte d'Epargne, ein Dörfchen mit irgendwelche 400 Einwohnern.
Das ist winzig.
Ja, ja, das ist komplett winzig. Und er hat gewusst, er arbeitet bei den Weingütern Marie Coutin und Piolo, also das Weingut von ihrem Mann.
Ja.
Und die gehören ja quasi zusammen und er hat aber keine Nummer gehabt, also keine Telefonnummer, keine genaue Adresse, gar nichts. Ne? Er kommt da an, es ist Abend, es ist menschenleer, ne? Die 400 Leute schlafen quasi alle. Er denkt sich, scheiße, ich finde das nicht. Steht da allein. Er hat gesagt, er hat noch ein bisschen Französisch aus der Schule kennen, also so ein bisschen verständigen war schon möglich. Und hat sich dann gedacht, ja passt, ich muss den Typen, der was mir da gerade entgegenkommt, den muss ich einfach anreden, weil es hilft nichts. Ich muss da jetzt wirklich einfach wen fragen und hoffentlich kennen sie der da irgendwie aus. Und er hat den halt gefragt und hat gesagt, ja, ich muss da halt Weingut Marie Coutin sucht da. Und der hat gesagt, ja, das ist gar kein Problem, das sind meine Schwiegereltern, ich komme einfach mit.
Ja, perfekt.
Ich glaube, bei einem 400-Einwohner-Dorf, da sind eh alle irgendwie verbandelt, das geht schon.
Stimmt,
aus.
Ja.
Also, er hat selber gesagt, er hat ordentlich Glück gehabt, nicht nur mit diesem Treffen, sondern auch generell mit der Entscheidung. Der Benedikt war nicht nur für ein Praktikum dort, er hat im Endeffekt 2021, 2022 und 2024 den Großteil der Vegetationsperiode beim Weingut Marie Coutin.
Also richtig viel Zeit dort verbracht.
Ja, ja. Und das ist halt eben das komplette Gegenteil von einem großen Sekthaus, ein kleiner Familienbetrieb. Die haben gemeinsam, also beide Weingüter, irgendwelche 11 Hektar. Das ist pure Leidenschaft, hat er erzählt. Und halt ja, ganz viel internationale Gäste, ganz viel internationales Renommee natürlich auch. Das kennst du überall. Obwohl es so klar ist, das hat ihm auch fasziniert. Das war ihm vorher auch noch nicht so bewusst. Da sieht man auch, wie weit er in der Szene schon drin war oder eben auch noch nicht drin war. Und er hat gesagt, ja, dann Praktikantinnen, Praktikanten von der ganzen Welt da. Einfach dieser Spirit, da hat er gesagt, für ihn hat sich das angefühlt, als wäre er mehr im Urlaub und mehr in der Freizeit als in der Arbeit. Nice. Und das ist natürlich das Beste, was da passieren kann. Also ja. Er hat gesagt, diese Leidenschaft, diese unendliche Freude einfach an der Arbeit hat er dort kennengelernt, aber dort auch verinnerlicht und auch mitgenommen. Also das hat ihn auch menschlich nochmal komplett geprägt und verändert, sagt er selber. Und die Champagner von Marie Curtin sind natürlich absolut großartig.
Yep.
Lieben wir selber ja auch.
Unterschreibe ich.
Ich kann mich heute noch sehr gut erinnern an die Flaschen Concordance, die wir zu Silvester 22 bei euch auf der Terrasse gehabt haben. Weltklasse. War super. Das war wirklich, wirklich gut. Und der Benedikt ist eben beeindruckt. Er arbeitet von Montag bis Freitag in der Champagne. Aber damit er jetzt nicht fad wird, braucht er natürlich ein bisschen ein Hobbyprojekt nebenbei.
Na sicher.
Da trifft sich das natürlich ganz gut, dass er mit dem heimatlichen Michelbach im Jahr 2021 Weingärten anboten werden.
Ah, wirklich?
Naja. Also einerseits ein alter Riesling-Weingarten, hat er jetzt nicht wahnsinnig spannend gefunden, gerade in seiner Schaumwein-Ära, die da gerade beginnt. Und Riesling und Schaumwein, naja, ist nicht so seins.
Oftmals auch schwierig,
richtig.
Ja.
Richtig. Aber es waren halt alte Reben, Riesling auf Klimaschiefer, das macht schon Sinn. Hm. Und dann noch ein zweiter Weingarten in Wasserloos, das ist quasi der Nachbarort, mit Pinot Noir und Meunier, also Schwarzriesling. Schon spannender, der Weingarten ist allerdings ziemlich verwildert. Der ist im Jahr 2020 gar nicht mehr gespritzt worden, also da ist gar nichts gemacht worden, der ist einfach nur stehen lassen worden und hat nicht mehr bewirtschaftet. Aber gut, der Benedikt hat gesagt, er hat halt kein Familienweingut im Hintergrund, kein Familienrenommee im Hintergrund mit Wein. Das heißt, er kriegt halt auch nichts Gutes.
Ja, du musst aber nehmen, was du kriegst.
Er muss nehmen, was er kriegt. Und er hat gesagt, ja passt, ich nehme das, ich probiere das. Er war aber eben Montag bis Freitag in Frankreich. Ne? Jetzt ist er halt Freitagabend, 5 Stunden, Autofahrt nach Franken rauf. Samstag, Sonntag in die eigenen Weingärten gestanden, gepflegt, alles gemacht, Montag wieder runter. Und nachdem das ziemlich zach ist, hat er sich Hilfe geholt, und zwar vom zweiten Bruder von Agris, nämlich dem Gregor. Der Gregor, also Gregor von Agris ist wirklich sein Bruder, ist nicht nur der Name des Guts, sondern das sind schon zwei Brüder. Der Gregor hat noch weniger mit Wein am Hut wie der Benedikt, der ist nämlich Zimmermann.
Aha.
Aber der Benedikt ist ganz gut im Überreden und hat ihm halt gebeten, dass er ihm da bei der Bewirtschaftung dieser kleinen Fläche ein bisschen hilft. Weil natürlich, du musst halt das gescheit machen und das heißt auch, du musst von Anfang an natürlich Bio machen. Das heißt, sie haben 21, sehr gutes Jahr erwischt. Ne?
Uff, zaches Jahr, ja.
21 gleich mal auf Bio umgestellt. Der Gregor hat noch schnell den Pflanzenschutzschein gemacht, dass er da überhaupt was spritzen darf.
Ja, stimmt.
Jetzt haben sie ja 21, zwei alte Weingärten, die so mittelmäßig in Schuss sind und starten mit Bio.
Nice.
Ohne wahnsinnig viel Ahnung, aber zumindest mit Leidenschaft und mit einer ordentlichen Portion Arbeitswillen. Weil gerade der Gregor hat da ziemlich viel geschupft, was die Weingärten angeht. Und der Benedikt hat gesagt, ich glaube, das hat er sich ein bisschen leichter vorgestellt gehabt damals, wie er gesagt hat, ja, hilft mir.
Hoppala.
Also sie sind halt echt in die Vollen gegangen, haben reingekackelt wie nix, haben einen Keller mieten können, ein paar Maschinen und eine alte Korbpresse sie holen können. Und los geht's. Erster Jahrgang. Der Riesling ist an den Stefan Vetter gegangen, weil sie gesagt haben, ja, Riesling passt ihnen eigentlich nicht rein. Mhm. Der Weingarten ist aber super und das war schon drum. Gleichzeitig selber verarbeiten, selber Stillwein machen, war damals kein Thema.
Ja, vor allem, wenn es das nicht interessiert, dann. Wieso? Voll.
Deswegen haben sie gesagt, nein, das geben wir wem, der was sich auskennt. Stefan Vetter haben schon Kontakt gehabt, auch super. Und den Pinot und den Meunier wollte der Benedikt separat ausbauen. Weil er steht schon sehr auf das Thema reinsortige Schaumweine. Also er hat gesagt, ihm ist reinsortiger Schaumwein immer das Spannendere, findet er immer spannender als wie die großen Cuvées tatsächlich. Und jetzt ist 2021 natürlich ein traumhaftes Jahr, aber witterungstechnisch halt gerade für Bio extrem herausfordernd. Haben wir eh schon öfters gehört, zuletzt auch in Folge 229 beim Weingut Jülk, die sich da ja auch entschieden haben umzustellen.
Stimmt, ja.
Also richtig zach, aber geile Qualität, ganz wenig Menge. Und einfach nicht nur für zwei eigene Schaumweine. Also doch eben eine Cuvée, so wie da jetzt die 80% Pinot und 20% Meunier. Auch nur in 21, im 22er Jahrgang dann wirklich separat. Also das ist schon die Grundidee. Und jetzt ist 2021 abgeschlossen. Es ist von Anfang an aber auch klar, dass Schaumwein, die Sekte, die brauchen Zeit. Weil ich meine, der hat bei Raumland gearbeitet und in der Champagne. Also langes Hefelager ist Pflicht.
Klar.
Und war natürlich auch von Anfang an klar, dass das frühestens nach 3-4 Jahren überhaupt erst rausgehen kann. Der Plan war damals auch noch, ein reines Schaumweinhaus zu machen. Das hat sich aber schnell gezeigt, dass das nicht hundertprozentig so umsetzbar ist. Sie haben dann 2022 angefangen, das am Petnat machen. Der ist aber degagiert worden und 23 dann erst am Markt gekommen. Also schon auch mit Anspruch, weil halt rundherum die Leute gefragt haben, du machst dir da jetzt was. Was ist das? Können wir das einmal kosten? Und dann haben sie halt gesagt, ja, eigentlich müssen wir auch irgendwo Geld verdienen, weil finanzieren müssen wir das Ganze auch. Jetzt finanzieren wir es gerade alles aus dem Ersparten. Wir investieren. Ja. Es geht gar nichts einer.
Wie wir wissen, im Schaumweinbereich immer sehr, sehr zart, diese erste Phase.
Genau, und gleichzeitig halt das Thema Weingärten rundum kriegen wir immer wieder was anboten. Das meiste ist aber halt dann doch nicht perfekt für Schaumwein oder Teile sind nicht perfekt für Schaumwein. Wie darf man das jetzt einfach nicht nehmen und verkommen lassen, wäre auch schade, weil irgendwie war dann schon dieses, wenn wir da schon was machen, wollen wir eigentlich diese Kulturlandschaft auch wieder beleben und da wieder halt pushen und Riesling kehrt dort halt hin. Also müssen wir schon irgendwie ein bisschen da weitermachen. Zuerst eben mit Petnat, dann eben auch mit einem Riesling und einem Spätburgunder, dann im Jahr 2023, wirklich als Stillweine. Also da haben sie dann auch das begonnen einmal zu machen. Wobei der Benedikt schon sagt, der Fokus bleibt auf Schaumwein natürlich.
Ja, also, es ist halt seine Leidenschaft.
Es sind über 70% der Produktion Schaumwein. Aber sie haben sich halt entschlossen, das Portfolio so aufzubauen, dass sie trotzdem ein bisschen was Stillwein auch haben, damit sie diesen Aspekt einfach abdecken können und halt auch einfach da auch dort sagen, was geht eigentlich in der Region. Er hat eben auch erzählt, dass ein paar von den Flächen, gerade bei Erna, für Schaumwein gar nicht optimal sind. Weil du hast eben diesen Schiefer, der ist für Schaumwein per se nicht perfekt, aber kann schon geil sein, weil er halt die Säure nochmal ein bisschen mehr pusht.
Ja, macht das Ganze ganz gerne mal sehr kristallin, wenn es gut ist.
Das Problem ist, hat er gesagt, wenn du wenig Auflage hast und sie haben sehr viel sehr karge Flächen,
ja,
dann wird dir das einfach viel zu scharfkantig quasi und das geht sich dann nicht aus. Das ist für Riesling ganz geil, aber er hat gesagt, für Schaumwein brauchst du wirklich Auflage. Das heißt, die Weingärten, die sie haben, wo ein bisschen mehr Lehm, Ton, so wie auch in dem Weingarten Auflage drauf ist, da funktioniert das für Schaumwein super. Da ist für sie auch halt der Fokus voll auf die Burgundersorten und die anderen Flächen, was sie halt kriegen, wo wirklich zu karg sind für Schaumwein, die kommen halt dann für den normalen Riesling zum Beispiel zum Einsatz. Flächen kriegen ist auch gar nicht so schwer tatsächlich, weil sehr, sehr viele Leute in der Region auch aufhören. Also generell, man kennt es nicht. Ne? Es gibt wenig Betriebe rundum, die da wirklich qualitativ arbeiten. Ganz viele ganz kleine Nebenerwerbsbetriebe, also Flächen kriegen, das geht schon. Entsprechend ist das auch gewachsen. Mittlerweile sind es 2 Hektar Fläche, die sie haben.
Ah ja.
Eben 70% für Schaumwein, 30% für Stillwein. Rebsortentechnisch neben Meunier und Pinot Noir noch ein bisschen Chardonnay und Weißburgunder, das dazu gekriegt haben. Das ist aber alles aktuell noch im Fass beziehungsweise auf der Flasche. Also das braucht noch ein bisschen, bis da was kommt. Und im Stillweinbereich eben Riesling und Pinot. Dazu gibt es auch noch ein bisschen was an Streuobstapfelbäumen. Und auch da wird es natürlich was geben, wenn das Experiment im Keller glückt. Nämlich Apfelschaumwein. Also da gibt es wirklich was in die Cider-Richtung,
Cider,
die halt aber richtig schön gemacht ist. Hm. Mit Sommer 2025 sind die Brüder von Agris dann mit die unter Anführungszeichen echten Sachen auf den Markt gekommen. Und dafür Anführungszeichen wäre natürlich der Petnat und die Stillweine hat es schon vorher gegeben. Aber der richtige Fokus und die Leidenschaft liegt ja im Schaumwein. Und die sind eben jetzt im Sommer rausgekommen. Also sowohl der 21er als auch die beiden 22er, ein Blanc de Noir und ein Blanc de Meunier. Also da haben sie wirklich Meunier und Pinot getrennt. Die Anlagen sind über 40 Jahre alt dafür, stehen eben auf Klimaschiefer, allerdings, wie gesagt, mit dieser Auflage aus ein bisschen fetteren Ton- und Lehmböden. Und Burgund auf Schiefer ist jetzt auch nicht so typisch, aber für den Schaumwein funktioniert das halt schon sehr, sehr gut, hat der Benedikt gemeint. Und er hat dann eben ein paar Fässer vom Grundwein für den Blanc de Noir 21 nicht aufgetoppt und es hat sich diese Florhefe gebildet. Und da war er ganz lange halt unsicher, ob das wirklich funktioniert und ob das wirklich was wird, weil er halt gesagt hat, ja, keine Ahnung, er hat halt auch noch nie mit Flor so gearbeitet wirklich und das war halt schon sehr experimentell und er hat sich gedacht, scheiße, kann ich das wirklich bringen? Hat dann ganz viele Winzerinnen und Winzer aus der Umgebung quasi das kosten lassen und gesagt, hey, ist das wirklich leibend? Kann ich das wirklich kuvertieren und kann ich das so weiterverarbeiten? Weil wenn du das einmal auf die Flaschen bringst und das dann auf der Flasche weiter auf der Hefe liegt, dann war es das halt. Ne? Da kannst du nichts mehr verändern. Und die haben alle gesagt, das ist geil. Und dann hat er gesagt, okay, passt, machen wir das. Hat das auf die Flasche geführt. Das kriegt alles immer mindestens 2 Jahre auf der Hefe. geschwefelt wird gar nichts. Der Benedikt hat auch gemeint, die Schaumweine brauchen aus seiner Sicht überhaupt keinen Schwefel. Mit der Säure, niedrige pH-Werte, der frühen Lese und auch nochmal mit der zweiten Gärung ist es so stabil. Aus seiner Sicht braucht es null Schwefel und er sieht keinen Sinn darin, da jetzt extra was zuzusetzen, was nicht notwendig ist. Mhm. Bei den Stillweinen wird minimal geschwefelt. Also nicht dogmatisch, sondern er hat einfach gesagt, aus seiner Sicht bringt nichts. Du hast da hinten auf der Flasche dann ganz genau draufstehen, das ist am 11. und 12. September gelesen worden, also der Blanc de Noir 2021, zweite Gärung eingeleitet, dann Juli 2023 und dann nochmal zwei Jahre später degagiert. Mhm. Wobei erst die Hälfte der knapp 2000 Flaschen aus 2021 und 2022 ist schon degagiert.
Okay.
Das andere bleibt noch ein bisschen auf der Hefe, also darf noch ein bisschen weiter schlafen, weil das kann man ja dann bei einer zweiten Charge nochmal degagieren.
Macht ja Sinn.
Die Weine von den Brüdern von Agris gibt es aktuell erst bei einem dänischen Händler. Also das hat in Österreich und in Deutschland noch keiner. Also muss man eigentlich sich einmal anschauen. Und natürlich gibt es das direkt bei einer, also kaufen kannst du das in Wirklichkeit direkt bei einer. Hoffentlich ab sofort auf der neuen Website. Der Gregor macht die nämlich gerade fertig in dieser Sekunde, wo ich hier spreche, wir aufnehmen.
Sehr gut.
Weil der Benedikt hat gesagt, ja, sie haben eh schon lange geplant, dass die Website jetzt endlich launchen, aber sind noch nicht dazugekommen. Und wie ich ihn dann gefragt habe, ob wir jetzt diese Folge so kurzfristig machen, haben sie gesagt, ja scheiße, da brauchen wir aber eine Website dazu.
Was für ein guter Anlass.
Davor haben sie es halt alles nur über Instagram gemacht. Geht natürlich genauso, man kann ja auch einfach über Instagram schreiben und das Ganze bestellen. Blanc de Noir 2021 kostet übrigens 32 Euro für Endkonsumentinnen.
Sehr fair.
Sehr, sehr fair, sehr, sehr geil für 32 Euro und natürlich auch geil für blind, weil es kommt halt keiner auf Franken.
Absolut nicht, keine Chance.
Jetzt erst einmal bewerten, wie dir das schmeckt.
Schmeckt mir sehr, sehr, sehr gut. Bin heute etwas wortkarger bei der Bewertung, einfach weil ich fertig bin, aber es freut mich tatsächlich sehr, sehr gut.
Du musst wieder schlafen.
Ich muss wieder schlafen gehen. Das ist für mich irgendwo zwischen einer 9,3 und 9,4 feine Sache.
Ich habe hier auch eine 9,4 notiert, also ich finde das auch richtig, richtig geil. Schmeckt mir extrem gut. Und jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen die Geschichte weiterführen, also ein wenig durchhalten musst du noch. Mittlerweile sind die Brüder von Agris nämlich im Keller der ehemaligen Genossenschaft untergebracht. Also ein bisschen größere Keller. Immer noch klar, wie immer bei Schaumwein. Sie sind also auf der Suche nach einer Immobilie. Und da hofft der Benedikt so ein bisschen, dass der Gregor als Zimmermann, der er ja ist, einer da einfach was baut. Der Gregor ist übrigens immer noch Zimmermann im Hauptberuf, also der arbeitet nebenbei am Weingut.
Nur immer nebenbei.
Ja, ja, genauso wie der Benedikt, auch der, weil das geht sich einfach nicht aus. Der Gregor macht ganz viel Außenbetrieb, der liebt es auch als Ausgleich quasi zum Beruf des Zimmermanns, dass er halt da wirklich draußen in der Natur in Ruhe seine Zeit machen kann. Kümmert sich auch um die ganze Bürokratie. Und der Benedikt ist mittlerweile leider nicht mehr in der Champagne, das geht sich nicht mehr aus, nach diesen drei Jahren, dieses
Hin und Her
fahren. Genau. Aber so vor 2 Hektar und viel Schaumwein, der da ja in Wirklichkeit sehr lang nichts bringt, leben geht sich halt auch einfach noch nicht aus. Deswegen arbeitet er nebenbei auch Vollzeit. Also nebenbei unter vielen Anführungszeichen. Er arbeitet Vollzeit beim Landwirtschaftsamt tatsächlich.
Aha.
Und das ist ganz angenehm, weil er gesagt, es ist lustig, weil er ist halt da zuständig dafür, dass, weiß nicht, manche Betriebe auf Bio umsteigen wollen und Hilfe brauchen, andere halt einen neuen Schweinestall bauen müssen und da Hilfe brauchen. Also
witzig.
Ganz, ganz unterschiedliches Aufgabengebiet, aber er hat halt Gleitzeit und ein fixes Gehalt, also einfach eine gewisse Sicherheit, plus halt, er kann sich seine Arbeitszeiten recht gut einteilen und kann halt schauen, wann Arbeit er tut und wann kann er noch ein bisschen Arbeit fürs Weingut unterbringen. Ziel ist natürlich langfristig, dass das Ganze beide Vollzeit machen wollen, aber jetzt müssen sie halt einmal in Ruhe das aufbauen und einmal sich auch leisten können, dass sie halt die Sekte so lange weglegen, weil sie wollen das ja wandern geil machen. Ne? Und das Beispiel hier zeigt ja, sie sind auf jeden Fall im richtigen Weg, aber das ist halt ein Zeitthema. Das müssen einmal die Leute erst kennenlernen, weil es trotzdem, du bist in Franken in einer Ecke, die keiner kennt, machst dann Schaumwein auf Schiefer. Es ist halt nicht so einfach. Das musst du halt alles ein bisschen erklären.
Ja, klar.
Und sie haben halt erst die ersten Schaumweine, die halt wirklich das ist, wofür sie stehen wollen, erst im Sommer jetzt rausgebracht. Also das gibt es quasi halt gerade erst. In Zukunft wollen sie das eben wirklich zu zweit Vollzeit machen. Auch die Eltern freuen sich natürlich sehr, dass die zwei Brüder süß gemeinsam arbeiten. Ne? Mhm. Der Benedikt hat auch gesagt, das war schon für sie, auch für eine Beziehung nochmal ganz was Neues, weil davor haben sie halt jeder ein Leben gelebt und haben sie eh gut verstanden immer so. Aber jetzt sind sie halt voll zusammengeschweißt. Mhm. Der Gregor auch voll drin in dem Ganzen. Ne? Der ist halt jetzt auch voll in der Weinthematik, verkostet sich da auch überall durch und hat mittlerweile auch schon seine Sachen gefunden, die haben halt richtig getan. Gott sei Dank sehr ähnlich zu den Sachen, die im Benedikt getan haben. Es war jetzt blöd gewesen, wenn der stilistisch ganz woanders
ist. Ja, war schwierig gewesen.
Und dann müssen sie halt als nächstes wirklich einmal eine Immobilie finden. Das entweder im Ausbauen können oder sie bauen irgendwie selber was, mal schauen. Aber sie brauchen irgendwas, wo es wirklich Platz für einerseits die Lagerung der Weine haben, andererseits auch größere Holzfässer, hat der Benedikt gesagt, weil sie haben jetzt diesen alten Keller, wo nur ein Eingang ist, wo du fast nichts einbringst. Auch Maschinen geht gar nichts eigentlich. Also sie machen jetzt eigentlich alles mit der Hand.
Puh.
Und sie hätten schon gern irgendwie sowas wie eine kleine Degagieranlage oder so mal.
Ja.
Und das ist halt, also das ist alles jetzt gerade irgendwie ein bisschen, ja, halt so zusammengebaut, dass es irgendwie funktioniert und halt eher praxisorientiert Lösungen gefunden. Mhm. Und du kannst jetzt nicht da große Maschinen einstellen, weil das bringst du gar nicht rein. Und ein bisschen mehr Platz für Experimente hätte der Benedikt auch gerne noch. Das stört ihm schon ein bisschen, hat er gesagt. Mhm. Flächen wollen sie natürlich auch noch erweitern. Muss da in Wirklichkeit, weil wenn du sagst, zu zweit für zwei Vermühlen irgendwann, wollen wir da wirklich dafür sorgen können, dass das funktioniert, brauchst mehr als wie 2 Hektar. Und er hat gesagt, das geht halt auch einfach. Ne? Sie haben halt auch einfach die Möglichkeit, dass sie da rund um und um Flächen kriegen, auch coole Flächen kriegen, gerade für ernere Ideen. Und das wird in nächster Zeit auch noch drankommen, dass da Schritt für Schritt halt erweitern. Mhm. Rebsortenspiegel soll vor allem so bleiben, wie er ist. Also er hat gesagt, der Fokus auf die Burgunder-Rebsorten, das wird bleiben, auf jeden Fall. Sinn.
Klar.
Und vielleicht kommt noch ein bisschen Silvaner dazu. Weil halt sie auch sagen, es ist am Schluss trotzdem die Leitsorte in Franken und wenn wir Franken pushen wollen, und das ist schon was, was einer am Herzen liegt, dann müssen wir das eigentlich auch tun und dann müssen wir auch mit dem ein bisschen spielen.
Mhm.
Weil er hat ja gesagt, wenn man so Leute wie den Stefan Krämer oder auch die New Kids Gruppe sich anschaut, was die da alle machen, da ist voll Drive drin und sie sehen sich jetzt nicht zugehörig zu irgendwelchen Gruppen oder wollen da irgendwo eingeteilt werden, aber sie wollen trotzdem halt das Thema auch mitpushen, weil sie finden das cool, was da gemacht wird. Und das finde ich schon super, dass sie, obwohl das eigentlich jetzt dann nicht eher ein Hauptfokus ist, weil normal könnte es auch sagen, ja, Silvana ist halt einfach scheiße für Schaumwein, das geht sowieso nicht, dann brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Sie sagen schon, nein, das möchte man auch in irgendeiner Form abbilden, damit man halt dieses ganze Thema Franken gemeinsam noch mehr stärken kann. Und logischerweise geht es ihnen natürlich auch darum, langfristig die Sektqualität noch weiter zu pushen und halt, wie der Benedikt gesagt hat, man wird ja träumen dürfen, quasi diesen nordwestlichen Zipfel von Franken wirklich wieder auf die Landkarten zu bringen. Weil der ist halt jetzt da in Deutschland eigentlich komplett verschwunden.
Stimmt.
Es gibt da in der Region mehr oder weniger ein Weingut, das wirklich irgendwie relevant ist. Die arbeiten mittlerweile auch Bio. Sie waren wirklich die Ersten, die da auf Bio umgestellt haben in dem Eck. Also auch wirklich ganz schwieriger, weil er gesagt, ja, vielleicht können wir da auch dem einen oder anderen einfach ja, nicht Vorbild sein, das wäre vielleicht zu viel, weil sie sind halt trotzdem auch selber noch am Start, aber vielleicht einfach so ein bisschen sagen, hey, das geht in der Ecken auf jeden Fall. Dass doch wer auf die Idee kommt, dass da mehr geht und mehr machbar ist. Also ja, mal schauen, was da noch alles passiert. An Ideen mangelt es auf keinen Fall. Und wenn die Sachen weiter so pfeifen wie dieser erste Schaumwein, dann mache ich mir sowieso gar keine Sorgen um das Ganze.
Sehr, sehr schönes Erstlingswerk, das du da vorgestellt hast. Super, super cool. Und auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an Benedikt für das super kurzfristige Telefonat.
Ja, voll.
Das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn sich sowas ausgeht.
Ja,
vielen Dank.
Ich habe Glück gehabt, dass ich die Schaumweine schon zugeschickt gekriegt habe, weil der Benedikt hat sich tatsächlich vor einigen Wochen bei mir gemeldet, hat gesagt, hey, wie ist das?
Ja.
Ich finde den Podcast cool, ich höre das gern. Mhm. Wir haben jetzt unser erstes echtes Produkt, das wir herzeigen wollen.
Ja.
Darf ich da das irgendwie schicken? Ja. Und ich habe halt gesagt, ja sicher, so wie immer, ne, schickt uns die Sachen gern, wir verkosten alles, du kriegst ehrliches Feedback, wenn es mir taugt, machen wir gern was, wenn es uns halt subjektiv nicht schmeckt, dann halt nicht. Und er hat gesagt, ja kein Problem, das Wichtigste für ihn ist im Endeffekt Feedback, das will er gerade haben und wenn es was wird, ist es umso geiler. Und dann habe ich mir gedacht, ja passt, ich mache das jetzt mal auf und habe das halt gestern dann die erste Flaschen, den Meunier aufgemacht, Meunier 22 und das ist halt Meunier, also viel, viel mehr auf dieser Würze und schon auch nochmal einen dicken, fast karger in sich. Auch super spannend. Und ich habe mir gedacht, puh, Mönje tue ich mir extrem schwer im Normalfall. Das finde ich aber geil.
Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das können wir machen. Und ich finde, der geht nämlich so ein bisschen in die Richtung, von der Würze her, in diese Herbert-Zielinger-Richtung.
Ah,
weißt
cool.
du, dieses ganz weiße, helle Würze und ja. Ultrazug. Da habe ich gedacht, ah, Zielinger auf Schaumweinbasis, geil.
Nice.
habe ich richtig gut gefunden und habe dann das aufgemacht und da haben wir dann gedacht, ja gut, ich muss das herstellen, weil das ist halt,
perfect.
Das ja. streut halt nochmal einen dicken mehr für mich persönlich.
Yes.
Trifft einfach meinen Geschmack noch mehr. Und dann hat sich das Gott sei Dank so ergeben, dass wir kurzfristig telefonieren haben können und das checken haben können.
Sehr gut. Und weil ich ziemlich fertig bin, machst du heute die Abmoderation.
Yes. Auch noch. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
Vielen Dank für diese kurzfristige Folge und den wunderschönen Wein.
Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at findet ihr immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.